Moin, ich bin Kerstin von Forelle Gelb und erzähle euch Dinge, über die ich gern nachdenke. Interessantes aus dem kühlen Norden und von anderen Flecken. Bunt gemischt, wie das Leben halt so ist. Mein geheimer Geheimplan, je mehr ich euch hier vollquassele, desto sicherer werde ich beim Sprechen. Und wenn ich groß bin, ja, das dauert noch, aber dann will ich auf der Bühne meine Kurzgeschichten vortragen. Hier jedoch gibt's andere Themen für euch. Moin Leute, ich habe so viel zu tun, dabei habe ich Urlaub. Um mich vor all dem, was ich zu tun habe, zu drücken, nehme ich erstmal lieber eine Podcast-Folge auf und träume mich ein wenig weg. Hausarbeit läuft ja leider nicht weg. Heute möchte ich euch von einem Schiffbrüchigen erzählen. Diese Geschichte ist noch gar nicht so lange her, sie spielte sich im Jahre 2012 ab. José Salvador Alvarenga geht vermutlich in die Geschichte ein als der Mann, der es geschafft hat, auf einem umhertreibenden Boot 438 Tage auf offener See zu überleben. Jetzt wisst ihr schon mal, er hat überlebt und wurde gerettet. Aber von vorne. Am 16.11.2012 hatte José schon einen großen Fang gemacht. Er war Hochseefischer und seine Beute waren vor allem Haie, aber auch Marline und Schwertfische. 600 Kilo hat er an diesem Tag mit an Land gebracht. Von diesem Erlös konnte er eine Woche gut leben. Aber da Weihnachten nahte, wollte er am folgenden Tag wieder aufs Meer. So kurz vor Weihnachten brauchte er die Kohle nämlich dringend. Da sein Partner, mit dem er sonst auf Haifischjagd ging, verhindert war, nahm er einen jungen Mann mit, der gänzlich unerfahren war, Ezequiel. Sie sahen sich an diesem Tag das erste Mal. Ich muss dazu sagen, ich meine, das Ende wisst ihr ja schon, dass er gerettet wurde, aber ich muss dazu sagen, dass seine Geschichte und sein Überleben auf dem Ozean ihm zunächst nicht geglaubt wurde. Nach seiner Rettung nämlich sah er erstaunlich robust aus. Er hatte auch keine Salzwassergeschwüre, wie man sie erwarten würde, und man hielt vieles, was er erzählt hat, für Seemannsgarn. Einige stellten die Theorie auf, dass er in echt schon bald nach dem Unglück auf einer Koralleninsel landete und dort seine gesamte Zeit verbrachte. Ein ähnliches Schiffsunglück, das einige Zeit zuvor durch die Medien schwappte, habe ihn dann zu seiner Story inspiriert und in echt sei er gar nicht 14 Monate auf See gewesen. Außerdem flatterte ihm dann noch eine Millionenklage ins Haus. Von der Familie des jungen Mitfahrers Ezequiel. Warum? Dazu später mehr. Wie auch immer, die Geschichte ergibt auf jeden Fall einen Hollywood-Film, wie ich sie mag. Und jetzt möchte ich euch berichten, wie das alles war, als er am 17.11. erneut aufs Meer fahren wollte. An diesem Tag gab es eine Sturmwarnung. José beunruhigte das aber nicht. Er fuhr seit vielen Jahren zur See und Stürme gab es da immer mal. Er sagt, diese Sturmwarnung hätte er gar nicht mitbekommen. Und dass andere Fischer zurück in den Hafen fuhren, auch nicht. Sein Boot war 8 Meter lang, er nannte es Titanic, aus Fiberglas und es hatte weder Kajüte noch Dach. Es war also offen. Er hatte 250 Liter Benzin an Bord, 6 Liter Trinkwasser und als Köder 50 Kilo Sardinen. Außerdem hunderte Fanghaken und den 20-jährigen Ezequiel. Dummerweise hat er einige Fehler gemacht, die man auf keinen Fall machen sollte. Er meinte zu seiner Verteidigung hinterher, naja, es ist ja 15 Jahre lang gut gegangen. Er war wohl nicht gerade der Sicherheitsbeauftragte der Hochseefischer. Sein Funkgerät war zum Beispiel nur halb geladen. Das GPS von ihm war nicht wasserdicht. Und das auf dem Meer. Er hatte für 2 Personen nur eine Rettungsweste. Und das vermutlich mit am schlimmsten war, er hatte keinen Anker an Bord. Ezequiel wurde bald seekrank. Der Sturm verstärkte sich und sie wurden durch die meterhohen Wellen gepeitscht. Alles in allem lief es schlecht. Kotze von Ezequiel, peitschende Winde und meterhohe Wellen. Sie überlegten es sich also bald anders. Zurück zum sicheren Hafen. Da der Sturm sich aber über der Küste ausbreitete und sich dann über dem Meer entlud, kamen sie tiefer in diesen hinein. Es war mitten in der Nacht kein Stern am Himmel zu sehen. Dafür übergab sich Ezequiel ununterbrochen, wenn er nicht dabei war, das Wasser aus dem Schiff zu schöpfen, das mit der nächsten peitschenden Welle wieder ins Boot schwappte. Als es nach vielen Stunden endlich hell wurde, sahen sie die Berge. Sie sahen das Land. Etwa 25 Kilometer entfernt, also gar nicht mal so weit. Aber der Motor des kleinen Bootes hatte den Geist aufgegeben und tat keinen Mucks mehr. Mit seinem halbleeren Funkgerät konnte er gerade noch seinen Boss anfunken und teilte ihm die Seenot und auch die Koordinaten mit. Sein Boss sagte, er würde sich Männer schnappen und sie würden losfahren, um ihn zu suchen. Und José solle den Anker werfen, damit er nicht davontreibt. Aber dummerweise hatte er ja keinen. Hätte er wenigstens diesen mitgehabt, hätte man ihn mit Hilfe der Koordinaten finden können. 14 Tagen suchten die Männer ihn. Auf die Frage eines Reporters, was die See für ihn bedeute, sagte José, alles, Liebe, sie gab mir Essen, Adrenalin, sie war mein Gegner, mein Begleiter. Die Wellen spielten also mit dem Boot. Der Sturm war noch lange nicht vorbei und es war einer der stärksten Stürme seit langem, nahezu ein Jahrhundertsturm. Und weil das Boot zu schwer wurde, mit Wasser und allem, was drin war, warfen sie den Ballast ab. Benzin und gefangenen Fisch und natürlich auch das Funkgerät. Sie dachten da noch, dass man sie bald retten würde. Derweil trieben sie auf das offene Meer und waren schließlich hunderte Kilometer von der Küste entfernt. Hier würde keine Küstenwache mehr nach ihnen suchen. Nach 5 Tagen war der Sturm vorbei und eine gespenstische Ruhe legte sich über alles. Blauer Himmel, kein Luftzug, die Sonne brannte und um zu schlafen und für Schatten legten sie sich unter die Kisten, in denen mal der gefangene Fisch gelagert wurde. Dann ging das Trinkwasser allmählich aus und sie begannen ihren eigenen Urin zu trinken. Das kennt man ja aus vielen Überlebensfilmen und so. Survival-Experten sagen allerdings, dass es gar keine so gute Idee ist, da die Salze im Urin den Flüssigkeitsbedarf noch erhöhen. Das wusste ich nicht, jetzt weiß ich das, aber ja, ich weiß nicht, wie ich dann handeln würde in so einer Situation. Sie fingen jedenfalls an, Schildkröten zu fangen und deren Blut zu trinken und aßen Quallen. 2 Wochen halten sie so durch und dann regnet es endlich und sie können Regenwasser auf einer Plastikplane auffangen und in Flaschen und Eimer füllen, die sie auf dem Meer finden. Zitat: Das Meer ist eine riesige Müllgrube. Man findet allerhand Köstlichkeiten. Einmal fanden sie zum Beispiel altes Bratfett in einer Flasche und einmal abgelaufene Milch. Sie stürzen es hinunter. Die beiden Männer, die sich ja erst am Tag des Unglücks kennenlernten, begannen über ihre Leben zu reden. Ezequiel ist gläubig und betet und sie schwören sich gegenseitig, dass sie bessere Menschen werden wollen, sobald sie wieder festen Boden unter den Füßen hätten. Und das würde doch wohl bald sein, oder? Ezequiel Cordoba wird schließlich schwächer. José fängt Vögel, die sich auf das Boot setzen. Er sagt, sie haben sich auch auf seinen Kopf gesetzt. Er hat dann langsam nach ihren Füßen gegriffen und sie haben sich natürlich mit Hacken und Beißen gewehrt. Die Narben an den Armen hat er heute noch. Dann reißt er den Vögeln den Kopf ab und trinkt deren Blut und isst deren rohes Fleisch. Ezequiel hingegen bekommt es nicht runter. Ihm wird davon und auch von den rohen Fischen und dem Schildkrötenblut schlecht und er verweigert die Nahrungsaufnahme immer mehr. Ezequiel magert ab, ist dehydriert und nach etwa 2 Monaten sagt er, ich sterbe. José hält ihm noch Wasser an den Mund, dann stöhnt Ezequiel und stirbt. José sagt, er hat den Körper von Ezequiel in eine aufrechte Position gebracht und stabilisiert und stundenlang geweint. Er beginnt mit dem Leichnam zu reden und tut so, als würde dieser immer noch leben. Die Sonne brennt und nach 6 Tagen ist der Leichnam so ausgetrocknet, dass José beschließt, ihm den Meer zu übergeben. Und das ist die Sache, die die Familie von Ezequiel nicht glaubt. Sie beschuldigt José des Kannibalismus, verklagt ihn in Millionenhöhe. Ob die Familie das große Geld wittert, wie PR-Experten vermuten, oder ob sie es wirklich nicht glauben kann, dass José Ezequiel nicht gegessen hat, weiß ich nicht. Das weiß nur José selbst. Fakt ist, dass Kannibalismus in solchen Situationen ja nichts Ungewöhnliches ist. Aber man weiß auch, dass zu zweit das Überleben auf dem offenen Meer einfacher ist, als auf sich allein gestellt zu sein. Und auch wenn das Nahrungsangebot nicht so groß ist wie in der heimischen Küche, so gibt es doch genug. Unter dem Schiff wachsen allmählich Muschelbänke. Er fängt Rückerfische, die sich fast regungslos im Wasser aufhalten, wenn sie ihr Essen verdauen. Und dann kommen immer wieder Vögel. Einmal treibt ein Wal neben ihm und Scharen von Vögeln machen sich an ihm zu schaffen. Auch er bekommt sein Stück Walfleisch und schnappt sich ein paar Vögel, denen er die Flügel stutzt und die er an Bord hält. Es gab natürlich auch Tage des Hungers. An diesen Tagen hat er erzählt, dass er seine Fuß- und Fingernägel gegessen hat, sich seinen Bart abgeschnitten hat und die Haare als Knäuel herunterschluckt. Er zerstampft Fischknochen zu Mehl und mit etwas Wasser isst er es als Brei. Und währenddessen neben ihm im Wasser klopfen Haie an sein Boot und machen ihm Angst. Das Blatt hat sich gewendet. Vom Haifischfänger zum Haifischfutter. Ab und zu sah er riesige Containerschiffe vorbeifahren. Aber bei den modernen Schiffen ist es so, dass da ja keine Männer an Deck herumlaufen und Ausschau nach irgendwas halten. Sie fahren meistens mit Autopilot und so wurde er nie entdeckt und trieb weiter ziellos in seiner Nussschale auf dem Meer. Ein Jahr ist schon vergangen. Er zählt die Monate anhand der Mondphasen. Und dann, nach 14 Mondphasen, sieht er Treibholz im Wasser. Äste. Das konnte nur eins bedeuten. Land. Und tatsächlich taucht nach dieser langen Zeit plötzlich eine kleine Koralleninsel vor ihm auf. Er sieht keine Menschen oder Häuser an Land, aber springt ins Wasser und will zum Strand schwimmen. Da seine Muskeln sich abgebaut haben, paddelt er mehr als zu schwimmen. Wahrscheinlich so, wie ich es tue, wenn ich im Wasser bin. Die Strömung und Wellen spülen ihn schließlich an den Strand und in einem Interview sagt er: Ich krallte mich in den Sand, Erde, Blumen. Ich aß Blumen. Ich wollte gehen, aber die Kraft reicht nur für ein paar Schritte. Ich war Knochen und Haut. Ich verlor das Bewusstsein. Der Reporter fragt daraufhin: Erde und Blumen am Strand? Sie glauben mir nicht? Ich glaube Ihnen, aber solche Details kann keiner überprüfen. Ist etwas Seemannsgarn dabei? José verneint. Er erzählt, dass er sich schließlich über die Insel geschleppt hat und ein kleines Haus entdeckt hat. Mit einer Frau davor. Er winkt ihr zu und sie winkt zurück. Sie und ihr Mann verständigen dann die Polizei und so wurde er gerettet. Im Krankenhaus wurde dann festgestellt, dass er an Blutarmut litt und seine Leber voller Parasiten war. Das kam daher, weil er rohe Vögel verspeist hatte. Es gibt Fotos von ihm nach seiner Entdeckung. Wirrer Bart und er wirkt erschöpft. Trotzdem sieht er nicht aus wie Haut und Knochen, wie er sich selber ja beschreibt. Man hat ihm seine Geschichte anfangs auch deswegen nicht geglaubt und angezweifelt. Inzwischen aber bestätigen Experten, dass er wohl wirklich die Wahrheit sagt. Dass er ein Schiffbrüchiger ist, der 438 Tage auf dem Meer überlebt hat, unfreiwillig. Länger als er war niemand unterwegs bisher. Das Wichtigste, dabei hat er erstaunlich gut überlebt, auch weil er nie den Lebenswillen aufgegeben hat. Er hat inzwischen ein Buch geschrieben und die Rechte zur Verfilmung verkauft. Er gibt Survival-Trainings, in denen es besonders darum geht, mentale Stärke zu behalten, um nicht verrückt zu werden in der Einsamkeit und an der Hoffnung festzuhalten. Aufs Meer wird er nie mehr fahren, sagt er. Er wacht noch immer nachts auf, schweißgebadet und hat Albträume. Eine Sache noch, die mir eingefallen ist zwischendurch, also ich habe mich gefragt, Seefahrer erkranken ja total oft an Skorbut, als man noch nicht wusste, dass Vitamin C-Mangel dafür verantwortlich ist. Etwa 2 bis 4 Monate wird Vitamin C gespeichert und dann beginnen die gefürchteten Symptome. José hatte keinerlei Gemüse an Bord oder Obst, aber er litt nicht daran. Und ich habe mich gefragt, warum nicht? Und dann ist mir eingefallen, ja, was machen denn die Inuit? Die haben ja auch keinen Apfelbaum vor den Iglus. Und jetzt weiß ich, dass Vitamin C auch in rohen Tieren enthalten ist und er natürlich deswegen ausreichend bekommen hat. Die Inuit zum Beispiel essen Walfisch und in der fettigen Unterhaut ist mehr Vitamin C enthalten als in Zitrusfrüchten. Und José aß rohe Vögel, trank deren Blut und das Blut anderer Tiere. Ich esse keine Tiere, aber ich werde mir gleich mal Brokkoli kochen für meine Vitaminladung und dann ungeduldig auf den DHL-Mann warten, der mir heute ein Buch bringt. Eines über einen sehr berühmten Mann, dessen Liebe dem Meer gehörte. Nein, nicht das Buch von José, obwohl das bestimmt auch sehr lesenswert ist, sondern von einem, der schon sehr lange tot ist, aber einer der coolsten Männer der Geschichte für mich ist. Wen ich meine? Bleibt noch geheim. Habt einen fröhlichen Tag und wünscht mir Glück, dass der Waschsalon später nicht so voll ist. Da muss ich nämlich auch noch hin, um meine Wäsche in den wogenden Wellen der Waschmaschine und im Sturm des Schleudergangs waschen. Der Haushalt läuft leider wirklich nicht weg. Moin, eure Kerstin.